Dann lese ich euch die Lesung, das ist Psalm 42, ein Teil daraus. Was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn meine Hilfe und meinen Gott. Meine Seele ist gebeugt in mir. Darum gedenke ich deiner vom Land des Jordan und vom Hermon her, vom Berg Misar. Flut ruft zur Flut beim Tosen deiner Wasserfälle. Alle deine Brandungen und Wogen gehen über mich hin. Am Tag erweist der Herr seine Gnade, und des Nachts ist sein Lied bei mir. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Ich spreche zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, bedrängt vom Feind? Wie Mord ist es in meinen Gebeinen, wenn meine Gegner mich verhöhnen, da sie alle Zeit zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn, meine Hilfe und meinen Gott. Amen. Dann wollen wir in ein Lied einstimmen, wo wir nachher nochmal der zweite Teil singen werden, nämlich Herz und Herz vereint zusammen. 793, zuerst singen wir 1 bis 4.
Thank you.
Predigttext ist nicht so lang, es ist eine Geschichte in Markus 6. Und eigentlich ist jeder Satz wie wichtig. Und darum möchte ich einladen, die Augen zuzutun, die mögen. Und nach diese ganze Szene mal bildlich vorzustellen. Jesus ist mit seinen Jüngern da am Seeufer. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und vorauszufahren, hinüber nach Bethsaida. Er selbst wollte inzwischen das Volk entlassen. Und er nahm Abschied von ihnen und ging auf den Berg, um zu beten. Am Abend war das Boot mitten auf dem See und er allein an Land. Und als er sieht, wie die Jünger sich beim Rudern abmühen, denn der Wind stand ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache auf dem See gegangen und er wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und erschraken. Doch sogleich redete er mit ihnen und er sagte zu ihnen, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie waren entsetzt und fassungslos. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen über den Broten, sondern ihr Herz war verstockt. Liebe Gemeinde, ich weiss nicht, wie gern dass ihr der Winter habt. Ich liebe die Zeit, besonders wenn es Schnee hat und dann noch richtig kalt ist dazu. Und wisst ihr warum? Dann ist nämlich die Chance da, dass die Seen gefrieren. Und das finde ich etwas vom Schönsten, was im Winter passieren kann. Dass man auf den Seen rumspazieren kann, schlöfeln und dazu noch Kinder mit dem Bob oder dem Schlitten hinten nachziehen. Ich weiss nicht, ob ich das so gern habe, weil mir das Erlebnis buchstäblich in die Wiege oder in den Wagen ist gelegt worden. In dem Jahr, als ich Anfangs Januar auf die Welt bekam, war nämlich der Bodensee zugefroren. Und ich war noch erst ein paar Wochen alt, als meine Eltern, also frischgebackene Eltern, mich im Kinderwagen über den See gestossen haben. In dieser Geschichte, die ihr vorhin gehört habt, da ist einer über das Wasser gelaufen, der nicht zuerst hat müssen warten, bis das Wasser den Aggregatzustand verändert und gefriert, für das er drüber laufen konnte. Wir wollen die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern um das Erlebnis jetzt ein bisschen genauer zusammen anschauen. Jesus hat seine Jünger dann mal richtig müssen drängen, das Wort heisst auch nötigen, überzeugen, in das Boot einzusteigen, für das andere Ufer nach Bethsaida zu rudern. Es war am späteren Nachmittag, nachdem Jesus einen riesigen Open-Air-Gottesdienst von Tausenden von Menschen gefeiert hatte und mit denen er noch zu Nacht gegessen hat. Das war das Wunder der Brotvermehrung, die also gerade vor dieser Seegeschichte stattgefunden hat. Warum haben jetzt die Jünger gezögert, ins Boot einzusteigen und loszurudern? Die meisten Jünger waren Fischer. Und Ein Blick in den Himmel hat ihnen gezeigt, dass die Wetterlage jetzt für so ein Abenteuer alles andere als ideal ist. Auch wenn es damals noch keine offiziellen Wetterberichte gab, so waren die Menschen gewohnt, auf die Natur zu achten und haben ein Gespür entwickelt für das Wetter, das sich gerade angebahnt hat. Besonders für die Fischer war eine treffsichere Einschätzung wichtig, weil damals die wenigsten Menschen schwimmen konnten. Man ist dann auch nicht einfach an den Seeufer herumgelegert, für die Sonne und zu baden. Das hat noch niemand gekannt. Darum konnte es für die Fischer lebensbedrohlich sein, sich bei einem Sturm auf dem See aufzuhalten. Und genau das hat jetzt Jesus von ihnen erwartet. Und genau so ist es rausgekommen. Ein bisschen später im Text wird uns erzählt, dass Jesus mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Wenn ihr beim Johannesevangelium nachschlagen wollt, wo die gleiche Geschichte ähnlich erzählt, dann beschreibt er, dass hohe Wellen so umgeben haben, dass also ein regelrechter Sturm getobt hat. Der erste Punkt, den wir ein bisschen anschauen wollen, heisst, Jesus hat Zeit. Unterdessen lässt sich Jesus viel Zeit am Land. Er entlässt das Volk, das in der Predigt zugelassen hat, und nimmt nicht etwa das nächste Boot, für den Jünger nachher zu rudern. Nein, er steigt seelenruhig noch auf den nächsten Berg, um mit seinem himmlischen Vater noch eine längere Gebetskonferenz abzuhalten. Daraufhin ist es Abend, Jesus ist wieder zurück am Ufer und sieht, dass das Boot mit seinen Jüngern etwa mitten im See steht. Normalerweise hat man etwa 2 bis 3 Stunden gehabt, für den See Genezareth zu überrudern, bei normalen Bedingungen. Aber diese Zeit war längstens verstrichen gewesen, und noch immer ist das Ziel für die kämpfenden Jünger in weiter Ferne gelegen. Wer von uns hat das nicht auch schon erlebt? Dass sich Gott für unser Empfinden sehr viel Zeit lässt, für auf unsere Gebete zu antworten. Wenigstens so zu antworten und uns zu helfen, wie wir uns das gedacht hätten und gewünscht hätten. Wer von uns hat zum Beispiel noch vor 3 Jahren gedacht, dass eine Pandemie auch mal unser Land treffen könnte und dass es so Sachen wie Lockdowns geben könnte? Wer hat gedacht, dass Gesichtsmasken wir auch mal würden anhaben im Alltag und dass es selbstverständlich werden würde. Vielleicht habt ihr, wie nie Gott zu denen gehört, die eben nur ein mitleidiges Lächeln und ein Kopfschütteln haben übrig gehabt für die mit Masken bewaffneten Chinesen, die wir irgendwo in Interlaken oder in einem Bergbändli angetroffen haben. Und weltweit haben dann Christen gebetet für ein Ende dieser Pandemie, aber es hat gedauert. Jetzt Krieg in Europa. Nie und nimmer. Noch vor 1,5 Jahren die gängige Meinung war, auch von Experten. Armeen verkleinern, abrüsten. Niemand will Krieg und Gewalt bringt dann nichts. Viele haben umgedacht. Es herrscht Unsicherheit, Verstörung, Angst. Es wird demonstriert, gebetet und gefastet. Und noch immer herrscht Krieg. Und es ist kein Ende in Sicht. Gott hat Zeit und lässt sich Zeit. Er ist der Schöpfer von Zeit und bleibt immer in der Übersicht. Auch wenn vieles durcheinander geraten ist und sich unsere Sorgen und Lebenslast in dieser herausfordernden Epoche noch vermehrt haben. Gott lässt sich Zeit und er weiss, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist für sein Eingreifen. Damit komme ich zu der 2. Beobachtung. Zusammen im gleichen Boot. Jesus sieht, dass die Jünger weit aussen auf dem See in Not sind und sich abmühen. Nie hat er sie aus dem Blickfeld verloren gehabt. Er weiss genau, wie es um sie steht. Und noch immer wartet er ab. Die Jünger sind in ihrem engen Boot gesessen, durchnässt, erschöpft, aufeinander angewiesen. Sicherheit, die einen, die ermutigen, die nur noch ausgerufen haben. Vielleicht haben sie auch gebetet, aber sie haben nicht aufgegeben. Das Einfachste wäre nämlich gewesen, die Ruder einzuholen und sich vom Wind gemütlich wieder retour ans Ufer treiben. Aber das war nicht das, was Jesus von ihnen wollen hat. Er hat ihnen ein klares Ziel vorgegeben, nämlich auf Bethsaida zu rudern. Und das ist vor ihnen gelegen und nicht hinter ihnen. Wir wissen natürlich nicht, zu welchen Diskussionen oder vielleicht auch Streitereien dass es gekommen ist zwischen den Jüngern im Boot. Aber die Mehrzahl muss dafür gewesen sein, Jesus zu folgen und nicht umzukehren, nicht aufzugeben. Mit welchen Menschen sitzen wir im gleichen Boot? Als Mutter von 3 erwachsenen Kindern, die noch bis vor einem halben Jahr alle wieder heim gewohnt haben, weiss ich, dass es da manchmal eng werden kann. Da prallen die verschiedensten Ansichten und Bedürfnisse aufeinander. Nicht nur dann, wenn die eine ihr Zimmer nach Mitternacht staubsaugern muss und der andere will schlafen, weil er am Morgen früh aufwacht. Oder da ist das Team am Arbeitsplatz, wo wir mehr oder weniger drinnen integriert sind. Gehören wir zu denen, die etwas zu sagen haben, wo andere dominieren? Oder zu denen, die am Rand stehen und nicht verstanden oder ernst genommen werden? Die nicht mehr gut schlafen können, wenn wir an unseren Arbeitsplatz denken? Die meisten von uns da innen sind getauft worden und dem Gott anvertraut worden, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns wollen hat und eine gute Absicht hat für unser Leben. Eigentlich sitzen auch wir zusammen im gleichen Boot. Wir sind Kind vom himmlischen Vater, Teil an dem Leib von Christus. Jesus ist auf die Welt gekommen, für uns vorzuleben, was es heisst, einander zum Segen zu werden, einander zu lieben und zu dienen. Das können wir nicht aus eigener Kraft, nur dann, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen und mit ihm rechnen. Aber Gottvertrauen überkommen wir nicht ein für alle Mal bei einer Taufe oder bei einem Kampf oder dann, wenn wir unser Leben bewusst Gott übergeben. Glauben und mit Gott rechnen ist ein lebenslanger Prozess und braucht Pflege und Zeit. Sogar Jesus, der Sohn von Gott, ist nicht darum gekommen, regelmässig Zeit zu verbringen mit seinem himmlischen Vater. Im Predigtext haben wir gehört, dass Jesus nach seiner Ansprache an die grosse Volksmenge auf einen Hocker aufgestiegen ist. Also für die Israeliten war das schon ein Berg, für uns ist es ein Höckerli. Und er mit seinem Vater geredet hat und auf ihn gehört hat, was aus nächstes dran sei. Dort hat er sich neu füllen mit Liebe von seinem Vater. Hat Kraft auftankt, für in Ruhe und im Frieden zu bleiben, trotz aller Turbulenzen um ihn herum. Nur so aus dieser engen Beziehung zu seinem Vater hat er seinen Auftrag für die Welt können erfüllen, ohne auszubrennen oder zu verzweifeln. Weil er hat viel Ablehnung, Feindschaft und Widerstand gehabt, die ihm das Leben auch schwer gemacht haben. Und wie wir vom Karfreitag her wissen, ist ihm auch ein qualvoller Tod am Kreuz nicht erspart geblieben, wo er wie ein Verbrecher ist hingerichtet worden. Jeden und jede von uns braucht ihren Berg, wo er oder sie mit Gott reden kann, wo wir klagen können, was unser Herz schwer macht. Wir brauchen Nahrung für unseren Geist, unsere Seele, dass wir in den Stürmen unseres Lebens die können bewältigen können. Und dabei auch diesen Menschen können gerecht werden, die mit uns im gleichen Boot sitzen. Die Jünger waren schon ein Zeitchen mit Jesus zusammen und haben gelernt, ihm zu vertrauen. Sie haben gesehen, dass er vertrauenswürdig ist und was er sagt, hat Hände und Füße. Darum sind die Worte von Jesus, geht auf Bethsaida, für die meisten auch wegweisend gewesen. Und sie haben das Ziel nicht aus den Augen verloren, trotz der Umstände. Die meisten von uns haben ja einen Taufspruch auf den Weg mitbekommen. Oder die erwachsen sind, haben irgendwo noch einen Kampfspruch daheim. Welche Kraft in so einem Vers steckt und überhaupt in allen Schriften, die in der Bibel da gesammelt sind, haben schon viele Menschen dürfen erfahren. Manche schon viel später in ihrem Leben. Ich vergesse nie zum Beispiel, was mein Vater uns erzählt hat, als ich noch ein Mädchen war. dass einer von seinen Kunden sich auf dubiose Geschäfte eingelassen und sich deswegen im fernen Osten für ein halbes Jahr in ein Gefängnis gesteckt wurde, bis er durch diplomatische Verhandlungen wieder rauskam. Der Mann war dann wie ein umgekehrter Händchen nach dieser Erfahrung. Und was ihn im Gefängnis durchgetragen hat, war sein Kampfspruch, den er noch auswendig kennt. An diesen Worten hat er sich festgehalten, wie in diesen unmenschlichen und dunklen Haftbedingungen, wie an einem Seil zum Überleben. Durch diese Worte ist er auch wieder mit Gott in Beziehung gekommen und hat neu angefangen, das Ziel von seinem Leben wieder in den Blick zu bekommen und seine wahre Bestimmung zu erkennen, nämlich ein ehrliches Leben zu führen, das seinen Mitmenschen dient. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. In der vierten Nachtwache, so lesen wir, bewegt sich Jesus endlich Richtung See. Das war zwischen 3 und 6 am Morgen. Und wie er das gemacht hat, ganz ohne Boot, zu Fuß, bezwingt er den tobenden See und geht auf die Jünger zu. Als er endlich in Sichtweite ist, tut er so, als würde er an ihnen vorbeigehen. Ich an der Stelle von Jesus hat schon von weitem gewunken und gerufen und mein Kommen angekündigt. Und die ersehnte Hilfe. Und ich habe mich auch entschuldigt, dass es so lange gedauert hätte. Und dass sie deswegen so viel Angst und Mühe müssen aushalten. Aber eben, Jesus ist anders. Er ist immer anders. In aller Ruhe kommt er daher und will scheinbar vorbeilaufen. Jesus traut den Jüngern die Situation voll und ganz zu. Er lässt zu, dass die Jünger nicht nur seit Stunden ihre Oberarme und Bauchmuskeln trainieren, sondern auch ihre Glaubensmuskeln. Jesus hat die Jünger nie aus den Augen verloren. Er hat alles gewusst, ist er Kontrolle gewesen und hat es zugetraut. Dass Jesus den vollen Überblick hatte, hat er durch eine Art und Weise von seinem Daherkommen auch gezeigt. Vor was nämlich haben die Jünger am meisten Angst gehabt? Natürlich vor dem Ertrinken, weil sie nicht schwimmen konnten. Was war folgendessen ihr grösster Feind? Das Wasser. Und was hat Jesus gerade unter seinen Füßen und demonstriert seine Macht und Herrschaft darüber? Das war das Wasser. Offensichtlich ist Jesus Sieger über den ärgsten Feind von seinen Jüngern. Wie haben wir es heute? Trauen wir es Jesus zu, dass er es auch aufnehmen kann mit allem, was uns feindlich gegenübersteht? Ich komme zu einem dritten und letzten Gedanken. Einander ertragen. Bis dahin haben die Jünger echt drauf gehabt, dass sie stundenlang unter Lebensgefahr gekämpft haben, für ihr Ziel zu erreichen. Das hat, wie gesagt, totales Vertrauen gebraucht zu ihrem Meister, weil die Idee mit der Seeüberquerung total unlogisch war. Als erfahrene Fischer haben sie den Sturm längstens gesehen vorausgekommen. Darum hat es so Mut gebraucht von diesen 2 Männern, sich dieser Gefahr auszusetzen. Weil Schwimmringen und Rettungspatrouillen waren damals Fremdwörter. Und jetzt seht ihr erprobten Kämpfer Jesus kommen und brechen in ein erleichtertes Freudengeheul aus. Eben nicht, he? Auch wenn wir das jetzt erwartet hätten. Die Jünger sind erschrocken, ihre Nackenhaare haben sich aufgestellt, trotz Ernässe. Und sie haben von lauter Entsetzen ein schreckendes Geheul angefangen. Sie haben gemeint, sie sehen ein Gespenst und sind jetzt wirklich am Ende von ihrer Belastbarkeit angekommen. Was zu viel ist, ist zu viel. Ihr Glaube samt ihrem Mut und alle Kraft sind wie weggewischt gewesen. Ausgerechnet dann, wenn Jesus als Helfer der Not auftaucht und sich als Sieger über die gefürchteten Elemente erweist, da knicken seine Männer ein. Jesus ist wieder anders gekommen, als dass sie erwartet haben. Ja, er ist auf unmögliche Art und Weise gekommen und hat alle Gesetzmäßigkeiten von der Natur ausgehebelt. Wo Jesus ihnen zu Hilfe gekommen ist, wollte befreien aus ihrer Not, da schlägt ihm nur Misstrauen und Unverständnis, Ablehnung und Entsetzen entgegen. Jetzt fängt Jesus an zu reden und sie erkennen an seiner Stimme. Er ermuntert seine Jünger, sich zu entspannen und alle Angst abzulegen. Dann steigt Jesus zu ihnen ins Boot und der Wind hört sofort auf blasen und die Wellen beruhigen sich. Die erneute Machtdemonstration von der Macht und Herrschaft von Gott hat jetzt wirklich das Potenzial gehabt, die Jünger wieder mit Freude und Zuversicht zu erfüllen. Stattdessen lesen wir eine Geschichte, dass das Entsetzen und der Unglauben in ihnen angedauert. Obschon sie schon viele Wundertaten von Jesus miterlebt haben, ist ihr Herz zum Teil hart geblieben. Sie haben noch nicht immer und überall können vertrauen. Aber Jesus haltet seine Freunde aus, trotz und mit ihren Unvollkommenheiten. Kein Vorwurf kommt über seine Lippen, keine Zurechtweisung. Er bleibt mit ihnen im Boot und der gemeinsame Weg geht weiter. Hier wird mir wohl ums Herz, liebe Gemeinde. Wie oft hat doch Jesus schon eingegriffen in meinem Leben, hat neue Türen aufgetan, alte Wunden geheilt, Gebet erhört, nicht immer auf die Art, wie es mir gewünscht hat. Und trotzdem ist der Zweifel in mir immer wieder da, ob Gott wirklich alles im Griff hat und alles gut wird werden. Jesus erträgt uns. Auch alles Unberechenbare an uns. Und das Gleiche erwartet er auch von uns. Durch die Krisen, die wir erleben, die letzten Jahre, gibt es auch immer wieder mehr Tabuthemen, wo man besser nicht darüber redet. Ein aktuelles Beispiel. Ein Freund von meinem Mann hat vor ein paar Wochen Geburtstag gefeiert, 61, und hat wie immer seine Handvoll besten Freunde eingeladen. Alles Christen, und sie machen das schon seit Jahrzehnten. Beim Dessert kommt einer auf die dumme Idee, den Ukraine-Krieg zu erwähnen. Sofort wird das Gespräch hitzig, weil der Freund eine andere Meinung vertreten hat als der Rest der Gruppe. Die Stimmung ist rasant abgekühlt und nach dem Kaffee haben sich alle recht rasch verdünnisiert. Der Freund ist verletzt zurückgeblieben, weil seine besten Freunde seine Meinung nicht erträgt und gutiert haben. Alle von uns haben Ähnliches erlebt. Einmal dann, was auf die Impffrage bei Corona gegangen ist. Spaltungen und Gräben sind durch die Familie und Gemeinden durch. Und das nächste Tabuthema kommt bestimmt. Aber denken wir dran, wir sitzen im gleichen Boot. Die Meinungen können abweichen. Und auch wenn das wehtut, dass jemand einem vertraut, dass einfach ganz eine andere Meinung hat, darf das nie ein Grund sein, einander zu verurteilen und eine Beziehung abzubrechen. Jesus, sein Wort und seine Tat ist das, was uns zusammen hat. Unser gemeinsamer Blick auf ihn und seine Gnade, wo wir alle jeden Tag nötig haben, das hat uns zusammen. Wir müssen lernen, zusammen reden und zusammen schweigen, wenn wir uns einmal positioniert haben. Ich habe mich sehr gefreut über das Angebot, das ich gesehen habe im Chat von der Gemeinde, von Zedlax, dass sie über den Ukraine-Krieg austauschen wollten. Und ich war beeindruckt, dass sie in eurer Gemeinde so vorne stattfinden. Entsprechend ernüchtert bin ich näher gewesen, als ich gesehen habe, dass nur zwei sich angemeldet haben und der Anlass wahrscheinlich ist abgeblasen worden. Oder vielleicht sehe ich so völlig falsch und ausser zwei können es alle schon. Egal, wo wir gerade stehen, ob mutig mit seinem Leben und voller Glauben trotz Krise oder eher mutlos und zweifelnd, Jesus hat uns im Blick. Er erschreckt nicht über unsere Gefühle und Reaktionen, auch nicht über unsere Zweifel, wenn sie kommen, und schon gar nicht über unsere Meinungen. Sein Ziel für uns bleibt bestehen. Er möchte in unser Sichtfeld treten, unseren Glauben wecken und uns ausrüsten mit seiner Liebe und Kraft, füreinander auf dieser Welt zum Segen zu werden. Gern steigt Jesus auch zu uns ins Boot, in unsere Einsamkeit, in eine schwierige Beziehung, in Nöte und Ängste vor dem Sterben. laden wir immer wieder ein und reden mit uns alles vor Seele, was uns belastet und traurig macht. Er versteht und liebt uns noch viel mehr, als unsere besten Freunde das je könnten. Jesus hat uns den mächtigen Schöpfer Gott als Vater nähergebracht, der uns wollen hat, der uns kennt und für uns sorgen will. Trauen wir es doch dem Vater zu, auch unsere Wetterlage immer wieder positiv zu verändern. Und danken wir ihm vorab für alles Gute, was er schon da hat bis dahin. Allein, dass wir alle noch leben und die Schönheit können wahrnehmen können, die jetzt wieder erwacht in diesem angefangenen Frühling, die uns gleich wieder wird umgeben. Allein das ist ein Geschenk von dem Gott, der uns alle kennt, wollen hat und immer wird lieben. Amen.